Ja, über was predigt man an einem Karfreitag, wo man vielleicht jedes Jahr darüber predigt? Ich predige nicht über das ausdrücklich von Karfreitag, sondern ich predige über morgen. Ha, was ist das für eine Provokation? Ihr werdet es sehen, natürlich geht es auch um Karfreitag. Aber ich rede vor allem und in erster Linie über den Karsamstag. Über morgen. Der Tag zwischen Karfreitag und zwischen Ostern. Es sind ja drei Tage, die eigentlich das Herzstück ausmachen, ich würde sagen, von der ganzen Menschheitsgeschichte. Wenn es die drei Tage nicht gegeben hätte, dann wären wir ewig verloren. Ewig verloren. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und das Herzstück besteht da drinnen im Karfreitag, wo letztendlich zuerst mal auf Anhieb würden wir sagen, der schwärzeste Tag der Menschheitsgeschichte ist, voller Trauer und Verzweiflung. Und dann natürlich der Ostersonntag, der wunderbare Auferstehungstag, Freude und Hoffnung. Und dazwischen der Samstag. Der Samstag, über den redet niemand. Aber der Samstag ist auch da. Das ist der Samstag, wo ein Zwischentag ist, voller Spannungen. Und wir wissen, reindenken in den Tag, in was für eine Spannung dort hier drinnen geherrscht hat, sowohl bei den Jüngern wie auch bei der Bevölkerung in Jerusalem. Ohnmacht und Warten und auch wir erleben solche Samstage. Zuerst mal, trotzdem, natürlich, weil ja Karfreitag ist, der Karfreitag, der schwärzigste Tag, der voller Trauer und Verzweiflung. Man muss sehen, letzten Sonntag haben wir Palmsonntag gefeiert und dort hier haben wir eigentlich darüber nachgedacht, wie das Volk ihre Begeisterung, also emotional überbordend, einfach den Einzug von Jesus gefeiert hat und Kleider vor ihm ausbreitet hat und Hosiannas und gelobet sei, der da kommt, dass ihr euch wisst, das ist der Messias, das, was der da hat. Sogar der Tod Lazarus, der schon am Stinken war, am Verwesen war, hat er aus dem Grab rausgeholt. Das ist einfach, das sind Emotionen pur gewesen. Und sie haben geglaubt, jetzt kommt er, jetzt kommt Wohlstand, jetzt kommt Befreiung von den Römern. Jetzt endlich passiert das, was über all die Jahrhunderte nur verkündigt ist worden in den Prophetien von den Propheten im Alten Testament. Und jetzt sehen wir einen Stimmungsumschwung im Volk. Die Masse, die da ist, die ihm vorher noch gerade zugejubelt hat. Was ist passiert in diesen wenigen Tagen? Weg mit ihm! Brüllten sie ans Kreuz mit ihm. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, oder auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn. Hey, gib uns den Barabbas, den Verbrecher frei, aber mach den weg. Sprich das Todesurteil. Und letztendlich ist das der schwärzeste Tag gewesen. Man muss einfach wissen, was eigentlich dort hier abgegangen ist. Der Verrat, der schändliche Verrat durch einen von den engsten Freunden von Judas, der Jesus verraten hat. Ah, Trümmer. Und nachher der Prozess. Ja, ich würde meinen, das ist tatsächlich der grösste Justizirrtum gewesen von allen Zeiten. Es hat keinen grösseren gegeben. Warum? Weil es hat nie einen Menschen gegeben, der ohne Schuld ist. Ausser Jesus Christus. Jesus Christus, das sagt die Bibel und das ist ihm auch nichts nachzuweisen gewesen. Er hat absolut top. Nie irgend sich etwas zu Schulden kommen. Also, der war völlig schuldlos gewesen. Und er ist der Sohn Gottes gewesen. Er ist der Sohn Gottes gewesen. Und trotzdem, ob schon der Pilatus noch sogar sagt, es gibt keine Schuld. Es gibt nichts, was eigentlich dazu wird dienen, dass ihr den hier anklagt und dass man dem jetzt verurteilt. Der Pilatus, der das Urteil gesprochen hat, hat es ja eigentlich gewusst. Und seine Frau hat ihn auch noch gewarnt. Und er verurteilt ihn. Er wird geißelt, auspeitscht. Und dann wird er aufs Kreuz gelegt. Zu Boden geht er. Der Sohn Gottes, der Schöpfer vom Universum, geht zu Boden. Wird aufs Kreuz gelegt, wird angenagelt und wird aufgerichtet und hängt an einem Kreuz und ringt nach Atem. Und dann stirbt er. Und dann kommt Grablegung. Und aus ist es. Das ist der Karfreitag. Jesaja 53 steht, wir glaubten, dass Gott ihn leiden ließ, weil er es verdient hatte. Boah. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es geht an Karfreitag um uns. Es ist unsere Geschichte. Es betrifft uns ganz direkt. Das, was dort hier passiert ist, vor 2000 Jahren, das ist für uns passiert. Das wird hier gesagt, Jahrhunderte vorher vom Prophet Jesaja. Und dann kommt der Ostersonntag. Ah, wie schön, wie wohltuend ist der Ostersonntag. Er ist nicht hier beim Grab. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude, so schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten so schnell sie können zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt. Hallo zusammen. Da bin ich. Auferstanden. Da liefen sie zu ihm hin. Das ist der sichtbare Sieg an Ostern. Der Sieg über den Tod, über den Teufel, wo das alles uns eingebrockt hat. Durch die Verführung der Menschheit. Und es kommt zu einer persönlichen Begegnung, es kommt zu Wiederherstellungen von diesen Jüngern, die aufgesagt haben, es kommt zu Trost, es kommt zu einer unglaublichen Freude. Das ist Ostern. Das feiern wir jetzt am Sonntag. Der Thomas hat es gelesen aus Römer 8. Wer sollte uns noch verurteilen? Das ist die frohe Botschaft. Die gilt jedem Menschen, der auf die Erde kommt. Die gilt jedem, wenn er sie denn annimmt. Christus, Jesus selbst, ist ja für uns gestorben. Und dann steht dort hier etwas ganz Wichtiges. Er ist für uns gestorben. Ja, mehr noch. Es gibt mehr als Sterben. Es gibt mehr als der Karfreitag. Mehr noch. Er ist auferstanden. Und das ist die eigentliche Botschaft. Das zeichnet Jesus Christus als Sohn Gottes aus, nämlich, dass er der Sieger ist. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Und darum gibt es keine Verurteilung für die, die das Gnadengeschenk annehmen. Ja, und dann kommt der Kar-Samstag. Wir wollen einen Moment innehalten und uns darüber Gedanken machen. Und zwar wollen wir uns Gedanken machen, nicht aus unserer Sicht heute. Wir, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, wir wissen, es ist Ostern gekommen. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Tage und Wochen mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und hat sich ihnen gezeigt und sie haben ihm können ihre Fragen stellen und. Wir wollen uns zurückdenken in die Lage dieser Jünger in der damaligen Zeit, an diesem effektiven Kar-Samstag. Es war der Karfreitag, wo sämtliche Hoffnungen begraben waren. Und ich glaube, es war der Tag, ich würde fast sagen, es war der einzige Tag, da hat keiner mehr daran geglaubt, dass Jesus lebt. Es hat keiner mehr daran geglaubt, dass Jesus lebt. Warum? Weil es bekannt war, amtlich bestätigt, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und ist ins Grab gelegt worden. Und es war amtlich bestätigt, in dem, dass ihm die römischen Wachen dort hier noch in die Seite gestochen haben, aus Blut und das Wasser auf den Boden gelaufen ist. Es war bestätigt, Jesus ist tot. Tot. Und vielleicht waren sie allein gewesen, vielleicht haben sie sich zweites, drittes Höch getroffen, dem Kar-Samstag, so genau ist es nicht beschrieben. Ganz sicher, ich bin überzeugt, dass sie in diesen 36 Stunden an diesem Karfreitag, wo alles zusammengebrochen ist, wirklich alles zusammengebrochen, ihre ganzen Hoffnungen sind zusammengebrochen. Natürlich hat Jesus darüber geredet. Was wird passieren? Aber sie haben es ja nicht verstanden. Es heisst so, sie haben es eigentlich gar noch nicht kapiert. Darum ist in ihnen etwas völlig Zusammenbrochenes gewesen. Es ist zerbrochen gewesen. Auch ihre Hoffnungen, die sie hatten, ist zerbrochen gewesen. Und ich bin überzeugt, sie haben kaum geschlafen in diesen 36 Stunden dazwischen. Sie sind am Samstagmorgen aufgewacht. Und sie haben sich Erinnerungen gemacht. Und vielleicht haben sie sich auch an das Schöne erinnert. An das Wunderbare, das Schöne. Hey, Jesus hat ein paar Tage vorher den Lazarus aus dem Grab rausgerufen, wo du schon am Stinken warst. Niemand wollte den Stein wegrollen, weil er ja schon am Stinken war. Und er ist rausgekommen. Wir haben doch das gesehen. Wir haben ihn doch gesehen übers Wasser laufen. Wir haben doch mitgeholfen, die Brötchen verteilen und die Fische, wie Menschen ihre hungrigen Mägen können, den Hunger stillen. Sie haben miterlebt, wie Hunderte von Menschen gesungen wurden. Vor ihren Augen nachweislich gelähmt und blind. Gehörlos. Und sie haben sich vielleicht auch erinnert, wie Jesus sie gerufen hat. Wie Jesus gesagt hat, die möchte ich in meiner Mannschaft haben. Die möchte ich in meiner Mannschaft. Was? Mehr? Ich darf Teil sein von dem? Ich darf ein Teil sein von dem, was hier anbricht? Und das nächste Suchen mit dabei sein, ja sogar mitbeteiligt sein. Und sie brüllen. Oh, ich bin überzeugt, sie brüllen über das unerklärliche, schnelle Scheitern von Jesus. Nochmal, ein paar Tage vorher waren sie mit dabei gewesen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sogar gesagt, das Volk soll gefällig schweigen. Das war ein Jubel, Trubel, Heiterkeit gewesen, weil jetzt bricht es endlich an. Jetzt zieht er ein. Jetzt kommt es. Jetzt geht die Prophetie in Erfüllung. Was hat denn Jesus falsch gemacht? Oh, hat er doch nicht im Tempel diesen Tempelverkäufer dort so auf den Finger geklopft und gesagt, das ist nicht gut, was ihr da macht und sie zum Tempel austrieben. Ah, hat er doch das nicht gemacht? Das hat natürlich Ärger gegeben. Oh, hat er doch vor dem Pilatus ein bisschen mehr ausgesagt und ein paar Wunder da. Und dann wäre nicht verurteilt worden. Mann, Jesus, was ist denn los mit dir? Warum hast du plötzlich geschwiegen? Warum hätte er die hohen Priester nicht können überzeugen? Er hat doch sonst immer können Überzeugungsarbeit leisten. Er ist doch der Sohn Gottes gewesen, er ist doch der Messias. Und sie haben sich Gedanken gemacht über das Scheitern von Jesus. Der letzte Satz, den Jesus ausgesprochen hat, bevor er nachher, vielleicht sind dort zum Teil die Jünger schon gar nicht mehr umgesehen, wo der allerletzte kam, es ist vollbracht. Das heisst, sie sind davon gestorben, sie haben sich auf und davon gemacht. Sie haben wahrscheinlich diesen Satz in den Ohren gehabt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das haben sie miterlebt, das haben sie gehört. Der, der sagt, ich bin der Sohn Gottes. Der immer nur Gutes da hat. Der im Namen vom Vater und nur im Namen vom Vater Sachen gemacht hat, die niemand machen konnte. Und der, ausgerechnet der, schreit nach Atemringen, dem Kreuz auf Golgatha dort hier. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das kann ich mir erklären. Das war eine totale Hoffnungslosigkeit. Wo ist er denn jetzt? Tot. Im Grab. Seite aufgeschlitzt. Und natürlich kommt noch etwas weiteres dazu. Das können wir uns gerade vorstellen. Die haben sich auch selbst Vorwürfe gemacht. Die Jünger. Ganz sicher haben sie sich selbst Vorwürfe gemacht. Zum Teil wird es ja sogar so gesagt. Eines davon, Jesus hat sie so bittet in der Nacht vorher, bevor dass er gefangen genommen wurde und das Kreuz ist. Hey, tue doch bitte in dieser schwersten Stunde wenigstens eine Stunde mit mir wachen im Gebet. Und sie haben volle Kanne verpennt. Sie haben es nicht wahrgenommen. Und Jesus hat gesagt, schaut, wenn ihr nicht betet, werdet ihr in der Versuchung fallen. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, was passiert, wenn sie nicht im Gebet sind, dann werden sie schwach werden. Jesus hat betet und ist stark geblieben, ist gestärkt worden durch den Engel. So sehe ich das. Aber sie sind gefallen. Und dann kommt es zum heuchlerischen Verrat vom engsten Vertrauten oder einer von den engsten Vertrauten. Ein heuchlerischer Verrat und eine beschämende Verleugnung durch den stärksten Jünger, durch den Leiderjünger, der, der immer vorangegangen ist, der, der gesagt hat, hey, wenn die alle verlassen, ich sicher nicht. Der immer, immer an erster Stelle gestanden ist. Ich kenne den nicht. Nein, mit dem habe ich nie etwas zu tun. Gott soll mich verdammen, wenn ich mit dem etwas zu tun hatte. Das waren die Aussagen. Und wie muss einem Petrus zu Mut gewesen sein? An diesem Karsamstag. Wie muss ihm zu Mut gewesen sein? Und schlussendlich, wir können nicht nur auf Judas und auf Petrus schauen, sondern das feige Verlassen und die Flucht von allen, als die Soldaten kamen, verließen ihn alle und flohen. Das war einfach Versager. Und sie mussten sich ja fragen, hätten wir nicht mehr tun können? Was wäre gewesen, wenn wir mit ihm gebetet hätten? Was wäre gewesen, wenn wir uns einfach noch weiterhin zu ihm gestellt hätten? Was, weiss ich, da gehen Gedanken durch den Kopf. Was wäre, wenn, oder? Und vor allem die quälende und offene Frage, warum? Warum die 3 Jahre. Warum haben wir alles verlassen? Sie haben sich ja gefragt, was wird, was bekommen wir? Was ist jetzt? Okay, wir gehen wieder fischen. Passt, zum Wasserfest. Alles vergeben. Alles vergeben. Ja, noch schlimmer als vergeben. Wir haben uns falsche Pferd gesetzt. Was nun? Und es gibt die Elenden, die sinnlosen und die hoffnungslosen Zwischentage. Ich nenne das die Tage vom Schweigen Gottes. Tage. Und jetzt nehmen wir es uns. Jetzt sind wir das auf uns anwenden. Tage, wo unsere schönsten Träume zerbrochen sind. Das ist der Tag, das ist der Karfreitag, oder? Wenn unsere Träume zerbrochen werden. Das ist der Tag, wo du Diagnose bekommst, Hirntumor oder sonst irgendetwas. Das ist der Tag, wo eine Freundschaft in Brüche geht und du weißt, die Freundschaft, das wird nicht mehr sein. Das ist der Tag, wo du eine wichtige, sehr wichtige Prüfung verhauen hast. Das ist der Tag und die Tage, nachdem du jemanden hast müssen lassen gehen, den du unglaublich gern hast. Vielleicht dein Ehepartner, vielleicht dein Kind. Es sind die Tage nach dem untreuen Geständnis von deinem Ehepartner. Tage, nachdem deine Ehe zerbrochen ist. Es sind die Tage, nachdem du vielleicht missbraucht bist worden, wo du aufs Tiefste verletzt bist worden. Und denken wir, ja nicht, das geht so mit einem Gebet und ein bisschen Seelsorgegespräch geht das weg, wenn jemand missbraucht ist worden. Tiefe Verletzungen. Das sind vielleicht die Tage, da hat nicht jemand sich an dir vergangen oder dass du eine Verletzung erfahren hast, sondern du hast ganz gewaltige Mist gebaut. Ganz gewaltige. Vielleicht bist du der, der untreu war. Vielleicht hast du jemanden auf der Straße angefahren. Vielleicht zu Tod gefahren. Ich habe mit Leuten zu tun. Ich kenne Leute, wo das passiert ist. Du musst mit dem umgehen. Du musst mit dem umgehen. Wenn du ganz gewaltige Mischbauen hast. Oder wenn du total verzeiht hast, wie ein Petrus. Oder vielleicht in einem ganz anderen Bereich. Einfach du weißt, ich habe total, du wachst am anderen Tag auf. Du wachst auf und du denkst, ist das Wirklichkeit gewesen? Ist das wirklich so? Ist die Diagnose? Ist meine Ehebruch? Ist das wirklich? Oder habe ich das nur geträumt? Du musst weitermachen, aber du weißt gar nicht, wie du weitermachen sollst. Und du weißt auch nicht, für was noch? Für was soll ich denn noch weitermachen? Für was sollen die Jünger weitermachen, wenn Jesus tot ist? Für was sollen sie weitermachen? Für was sollen wir weitermachen, wenn wir so an diesem Tag danach aufwachen? Und wir wissen vor allem nicht, wie lange noch. Für die Jünger war nicht klar, dass Ostern am nächsten Tag kommt. Sie wissen nicht, wie lange. Warum? Warum gibt es den Zwischentag? Warum ist Jesus nicht gestorben am Kreuz? Und am Karsamstag, wusch, schwuppdiwupp, steht er wieder da. Sie wachen auf und Jesus ist wieder da. Warum nicht? Warum nicht? Haben wir uns das schon mal gefragt? Warum? Nun, ganz klar, für mich klar, weil wir orientieren uns am Wort Gottes und es heisst, damit die Schrift erfüllt würde. Punkt. Das ist so gesagt, am dritten Tag. Und das ist zum Teil mit Beispiel benannt worden. Und die Bibel kennt viele Dreitagesgeschichten. Das ist eben interessant. Ich kann nicht alle aufzählen, die Dreitagesgeschichten, aber ein paar. Josefs Brüdchen kommen ins Gefängnis. Sie werden ins Gefängnis. Die erleben die Unfreundlichkeit vom Josef, den sie ja gar noch nicht erkannt haben, dass es Josef ihre Brüdchen ist. Und sie werden ins Gefängnis gesteckt. Und sie hocken in diesem Gefängnis. Und sie erwachen am zweiten Tag auf. Und sie sind immer noch im Gefängnis. Und am dritten Tag werden sie freigelassen. Die Esther, die bekommt mit, dass ihr Volk, das Volk Israel, soll niedergemetzelt werden, soll fertig gemacht werden, soll ausgerottet werden. Sie bekommt die Nachricht. Sie betet und fastet. Und am dritten Tag bekommt sie die Einladung, dass sie zum König darf und dass Rettung da ist, dass sie Hilfe gibt. Der Abraham bekommt die Mitteilung, du sollst deinen Sohn opfern. Sein einziger Sohn, wo alle Hoffnungen drauf gelegen sind, sein einziger Sohn soll er opfern. Und er geht mit ihm. Er ist unterwegs. Und am dritten Tag, wo er das Messer anlegt, sagt Gott ihm, oder zeigt Gott ihm, das Opfer, das Gott vorgesehen hat. Gibt es Rettung? Und in Hosea 6, Vers 2 steht, nach zwei Tagen wird er uns wieder aufrichten. Ja! Ja! Das, ich liebe die Ja Gottes, das ist so Bundesja. Ja, am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Die dritte Tag. Die dritte Tag. Wir haben aber ein Problem. Ein Problem, all die Leute und die Jünger auch. Wir wissen nicht, wie lang der Zwischentag ist. Wir wissen es nicht. Und ich kann euch leider heute nicht sagen, es werden dann nur drei Tage sein. Nein, wir haben Leute in der Bibel, die sind länger konfrontiert gewesen. Es ist einfach eine Zwischenzeit. Zwischen der Diagnose, zwischen dem Zerbruch, zwischen dem Fatalen, was in unser Leben hineintritt. Und nachher kommt die Zeit vom Schweigen Gottes, von der Verzweiflung, von der Mutlosigkeit, von Fasten und Beten und Fragen. Gott, was soll das? Und manchmal sind die Zwischenzeiten Wochen. Und manchmal sind die Zwischenzeiten Monate. Und das tut mir wirklich furchtbar leid, aber ich kann nicht lügen hier. Manchmal sind die Zwischenzeiten Jahre. Ich nehme beispielsweise der Josef. Der Josef, der so gewaltige Träume hatte. Und er hat daran geglaubt. Und dann wird er verkauft von seinen Brüdern, kommt in die Sklaverei. Und in der Sklaverei kann er die Zeit nutzen. Und er kann sich Kuchen schaffen. Und dann wird er ungerecht verurteilt. Insgesamt 17 Jahre. Ungefähr 17 Jahre. Die Zwischenzeit. Wozu? Wo ist Gott? 17 Jahre. Der Mose, nachdem er fliehen aus Ägypten und eigentlich grosse Träume und grosse Pläne gehabt, um dem Volk Israel zu helfen, 40 Jahre. Der David wird zum König gesalbt. Zum König gesalbt über Israel und hat den Mut gehabt und hat auch Begabungen gehabt, das eigentlich in kurzer Zeit anzutreten. Aber er muss 9 Jahre warten. In Höllen lebt er. In Todesängst, weil er verfolgt wird. Da kann ich die ganze David-Geschichte lesen. 9 Jahre Zwischenzeit. Für was denn eigentlich? Für was gibt es denn eigentlich die Zwischenzeiten? Es ist der Fried in dem Moment, wo die Schwierigkeiten in unser Leben eintreten. Und dann kommt der Karsamstag, wo einfach die Zeit ist, wo wir es nicht verstehen. Jetzt ist die Frage, wie können wir mit diesen Zwischenzeiten umgehen? Wir können in pur lautere Verzweiflung hineinkommen, in die Resignation, in die Verbitterung. Es ist eine Variante, die passieren kann. Ja, es ist eine Wahl auch. Es ist der Fatalismus, wenn wir in dem innen sind. Und wir finden so etwas in der Bibel. Es hat Leute gegeben, die gesagt in Bezug auf die Auferstehung. Und der Paulus greift sie an und sagt, wie können einige behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Dass sie die Leute gesehen, schauen, hey, Jesus kommt nicht und er ist, wo ist er denn jetzt? Und wir erleben so wenig von ihm und es gibt keine Auferstehung. Wenn du den Fatalismus wählst, dann kann ich dir sagen, dann hast du wenigstens ein Problem nicht mehr. Es kann dir nicht nur eine Hoffnung zerschlagen werden. Wow. Das ist der Fatalismus. Okay, es gibt Leute, die haben das gewählt. Ganz viele Menschen, aber leider auch Christen. Es gibt Menschen, es gibt Christen, die bleiben bei Jesus Christus am Kreuz hängen. Er ist für uns gestorben. Ja, aber noch viel mehr, er ist auferstanden. Er ist für uns gestorben. Er ist für uns gestorben. Ja, er ist für uns gestorben. Aber jetzt hat das keine Bedeutung. Er ist für uns gestorben. Jetzt keine Bedeutung. Ich nenne das Embryo-Christen. Das sind die, die im Geburtskanal sind, bleiben stecken. Die vielleicht eine Bekehrung erlebt haben, aber nicht wiedergeboren sind. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann gibt es Verdrängen, das Schönreden. Ah ja, die gibt es auch. Ja, die gibt es bis auf heute. Und die gab es schon damals. Die von der Wahrheit abgeirrt sind. Das war der Hymenäus und der Philetus. Er hat nichts mit Philet zu tun. Der Philetus und der Hymenäus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringe einige vom Glauben ab. Und ich würde das sagen, und dieser Welle hören wir immer und immer wieder, hey, du musst nur genug glauben. Jesus ist ja auferstanden. Ja, natürlich ist Jesus auferstanden. Aber wir doch noch nicht. Wir werden es eines Tages mit ihm auferstehen. Aber hier, in dieser Zwischenzeit, zwischen den ersten zwei Seiten der Bibel und den letzten zwei Seiten der Bibel, da ist lauter Blut, da ist Krieg und Krankheit und Schmerzen. Aber es gibt eine Hoffnung. Ja, es gibt die Hoffnung. Aber dazwischen, die Zwischenzeit, die ist einfach nicht so. Und dann gibt es eben die Christen, die sagen, nein, wenn du genug glaubst, wenn du richtig bettest, dann kommt das schon jetzt, dass du gesungen wirst, auf jeden Fall. Und wenn du nicht gesungen bist, und wenn das nicht eintrifft, die Gebetserhörung, dann machst du einfach etwas falsch. Und schlimmstenfalls, vorhin gerade mit dem Christian darüber gehabt, kommt dann noch irgendein zweiter, dritter dazugenommen wird, und der hat dann noch Prophetie über dein Leben, was da hier noch im Argen liegt. Und das sagt es dir. Hey, passen wir ja auf, dass wir uns nicht auf den Pfad mitnehmen. Es ist alles schon gut. Du musst nur genug daran glauben. Und dann hast du Wohlstand. Und dann hast du Gesundheit. Ja, und wo ist das ewige Leben? Ja, ich glaube, das ewige Leben. Ja, ich glaube, das ewige Leben. Nach unserem Tod. Nach den Schmerzen, nach der Krankheit unter Umständen. Verdrängen und Schönreden ist eine Möglichkeit. Oder wir hier ihnen vertrauensvoller, und das glaube ich, es gibt in der Bibel ein Wort, das kommt unglaublich viel vor, schon im Alten Testament. Harren, in Erwartung sein und nicht tatenlos sein in diesem Harren. Nicht so, ja gut, wir warten mal ab, trinken mal Tee. Nein, das waren Menschen, die in Erwartung waren, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wozu? Natürlich neue Mut, neue Hoffnung. Eine neue Perspektive auf die Ewigkeit, vor allem auf die Ewigkeit. Aber nicht nur auf das, sie kriegen neue Kraft, sich für den Herrn einzusetzen. Der Paulus sagt so, ich sehne mich danach zu sterben. Oh nein, was ist denn mit dem Paulus los? Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein. Ja, das wäre viel besser, das wäre viel schöner. Aber es ist wichtiger, dass ich hier noch ausharre, weil ihr mich braucht, weil ihr noch einen Auftrag habt. Ausharren, harren, warten, ertragen. Für den Paulus heisst das Schiffbruch. Nicht verstanden werden von der Gemeinde. In Frage gestellt werden, in Gefängnis sein und so weiter. Für das hat es, und dran zu bleiben, auszuharren in seinem Dienst. In Erwartung zu sein. Wir kennen das alle zusammen. Das symbolisiert, das Wort, das symbolisieren, was Erwartung heisst. Wenn wir herausfinden, was das dazwischen ist, dann müssen wir zu den Seilartisten gehen. Der Mann auf dem Trapez lässt seine Stange los und wartet. Auf was? Dass er abstürzt? Er wartet, dass er aufgefangen wird. Ja, er wartet. Und ich habe gehört von den Seilartisten, die sagen, wir denken, der Wahrheit ist der, der Seile lässt gehen und ein Salto noch macht, oder vielleicht zwei, und dann... Und super hat er es gemacht. Und jetzt muss man hören, was die Seilartisten sagen. Der Wahrheit, der effektiv der Wahrheit ist, der wird gar nicht so beachtet, das ist der Fänger. Es gibt Flieger und Fänger. Weil der muss zum richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Und er muss davon, wo hier zu fliegen kommt. Und dann passiert das. Tschakka! Okay. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. In einer vertrauensvollen Erwartung, dass der Herr mich auffährt und mich haben kann. Und wie schwierig das Vertrauen kann sein, das zeigt das nächste Bild. Nicht erschrecken, aber das zeigt, wie schwierig das Vertrauen kann sein. Hey, ganz ehrlich, kann der auffangen werden? Wow, der Wenger, Mann, hoffentlich hat er nicht schweißige Hände. Ich hätte es, wenn ich das mit. Hey, der Sumo-Ringer, der hier zu fliegen kommt, nie und nimmer kann er davon, oder? Soll der in Erwartung sein? Ist die Frage. Und es gibt die Momente, wo wir uns auch fragen, ist es möglich, dass Gott uns mit unserem Ballast, den wir mit haben, mit unserer Lebensgeschichte, mit unseren Verletzungen, mit all dem, was wir an Lebenserfahrung, an negativer Lebenserfahrung und vielleicht auch an persönlicher Schuld mit uns tragen, kann Gott uns noch auffangen. Und da gibt es eine wunderbare Stelle in Jesaja 59, Vers 1. Seht her, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Und ich habe es ergänzt, sorry, ich habe mir das getraut, und nicht schwach, um euch zu helfen. Sie ist nicht zu kurz und sie ist nicht schwach, um uns zu helfen. Die Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Schrift sagt, der Menschensohn muss viel leiden, verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Punkt. Das gilt es einfach mal so herzunehmen. 3 Tage, nicht 2 Tage. Und auch nicht augenblicklich, dass sie ihn ins Grab gelegt haben und kommt gleich wieder raus. Nein, 3 Tage. Dann wie Jona, und dann wird es beleidigt noch, es wird sogar noch doppelt wie Jona, 3 Tage und 3 Nächte, das ist auch eine 3-Tages-Geschichte. Im Bauch, also es war ja sicher nicht lustig für Jona, verschluckt zu werden vom Fisch, oder? Und er hat auch nicht geschwingt ins Land und nach einer Stunde wieder, okay? Nein, 3 Tage, 3 Nächte. So wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Und jetzt kommt das auf uns. Ja, wir müssen uns Gedanken machen für uns, mit dieser Geschichte. Mit dem 2. Tag, mit dem Karsamstieg, wenn wir drin stecken. Seht doch, wie gross die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Also doch, dann ist ja alles gut. Dann muss es doch gut gehen. Dann müssen wir nur noch gesegnet sein im Sinne von Wohlstand und Gesundheit und alles perfekt. Keine Probleme. Und wir sind es tatsächlich. Kind Gottes? Ja, dann muss doch, wenn wir Kind von Gott sind, von dem, wo alles gehört. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns, und jetzt lassen wir gut hören, vorläufig, in den Zwischentagen, noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, das ist das, auf das stützen wir uns. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Das ist eine unglaubliche Aussage. Wir leben zwischen Freitag, Fluch und Tod. Ich sage es noch einmal. Die Menschheitsgeschichte spielt sich zwischen dem ab, zwischen Fluch und zwischen Tod. Und zwischen Sonntag, zwischen der Auferstehung, beziehungsweise der zukünftigen Herrlichkeit. Und wir leben jetzt, in einer Samstagswelt, in einer Kar-Samstagswelt. Aber es ist eine vorübergehende Zwischenzeit. Das Wunder vom Samstag ist, jetzt komme ich auf eine theologische Ebene, wo ich überzeugt bin, dass Gott selber ins Reich von der Dunkelheit, von Not, vom Leiden und von dort kommt. Ja, einerseits stirbt Jesus Christus unschuldig am Kreuz. Wäre nicht nötig gewesen, weil die Engel sind bereit gestanden. Es hat andere Wege gegeben, aber nicht zur Erlösung von uns. Jesus kommt auf die Erde, in einem Stall geboren. Jesus stirbt an einem Kreuz. Jesus Christus wird ins Grab gelegt. Und dann ist etwas beschrieben. Über das lesen wir vielmals schnell hinweg. Sein Körper, hören wir her, wurde am Kreuz getötet. Sein Geist doch nicht. Der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Aber ist das erste Ostern passiert? So ist er auch zu den Geistern ins Totenreich hinabgegangen, um ihnen die Botschaft von seinem Sieg zu verkündigen. Ja, ich glaube, dass am Karsamstag etwas passiert ist. Das entzieht sich unserem genauen Kenntnis, aber da wird etwas geschildert. Petrus haut nachher und sagt, deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Was ist denn dem passiert? Nun, wo Jesus gestorben ist, jetzt gehen wir wieder zurück, Karfreitag, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, zerreißt der Vorhang im Tempel. Die Tür wird aufgemacht. Beziehungsweise ins Allerheiligste, von oben bis unten. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber, und jetzt lassen wir gut her, vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Ich glaube, dass Jesus Christus ins Totenreich gegangen ist, um dort hier die Freibotschaft zu verkündigen. Liebe Leute, jetzt ist das in Erfüllung gegangen, wo ihr seit Jahren, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausend geopfert habt und glaubt habt und vertraut habt, dass das wird kommen. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, die Gottesfürchtigen, und gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Und jetzt nehme ich eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Ihr müsst gut mitdenken. An all diesen Menschen, Hebräer 11, all die gottesfürchtigen Menschen, Abraham, Mose, Noah und so weiter, Könige, Priester und Propheten, die zum Teil ihr Leben gelassen haben, die zum Teil zersägt wurden, die zum Teil vom Abraham heissen, und er hat nie gesehen, was ihm verheissen war. Er hat immer zeitlebens in Zelt gewohnt, hat nie die Stadt gesehen, wo ihm verheissen ist. Er hat es nie gesehen. Da hat er in der Zwischenzeit gelebt. Im Ausharren, im Dranbleiben. Ist er tatenlos gesehen? Nein, sicher nicht. Gott hat Freude gehabt, dass sie dran sind geblieben. Gott hat Freude gehabt. Und er hat das gesehen, sie bleiben dran. Um seiner selbst zu willen. Weil es Gott gesagt hat. Weil Verheißung drauf liegt. Doch sie haben die endgültige, steht dort hier so, die könnt ihr nachlesen, ich tue nur die Schrift zitieren. Sie haben die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Traurige Sache, Zwischenzeit. Denn Gott hatte weit Besseres für uns, für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam, ich glaube, dass die Personen, die der Heilige Geist hatten im Alten Testament, ein besonderes Vorrecht haben, mit denen zusammen, die der Heilige Geist in unserer Zeit, in der Gnadenzeit, in der Zeit der Gemeinde, haben ganz speziell auserwählt. Und ich glaube, dass Jesus Christus in dem Moment ins Totenreich gegangen ist und das verkündigt hat, diesen Leuten, die geglaubt haben, die so gestorben sind, die vielleicht zersägt wurden, gesagt, jetzt ist der Sieg vollbracht. Dass Gott vom Freitag und vom Sonntag, oder der Gott vom Freitag und vom Sonntag, ist auch ein Gott vom Samstag. Das wird uns das zeigen. Wenn Gott, Gottes Sohn, Jesus Christus, auf die Erde kommt, in einem Stall geboren, wenn Gott in seinem Sohn bereit ist, an einem Kreuz zu sterben, mit unserer Schuld, wenn Gott in Form oder in der Person von Jesus Christus stirbt und ins Grab gelegt wird, und wenn Gott in der Person von Jesus Christus ins Totenreich geht, wo wird er denn nicht sein? Wo wird er denn nicht sein? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich heisst die Antwort, er ist überall. Er ist im Sterben mit uns, er ist im Leben mit uns, bei der Hochzeit zu Kana. Er ist mit uns. Und darum heisst er Immanuel. Gott mit uns. Auch am Samstag. Auch an Kar-Samstagen. Seht doch, wie gross die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Das ist die gute Botschaft.